Wenn es der Rede von Süden ist, dann werden Assoziationen geweckt. Viele Sonne, Reiseländer für Menschen aus dem Norden zu den unentwickelten Süden als Devisebringer. Viele exotische Früchte, Männer und Frauen auch noch. Dazu Temperament, Badenstrände, schönes Leben und so. Aber was ist dann wirklich? Was ist das wirklich? Wie ist das wirklich in der Realität? Und Johanna, was bringt dich dann auf die Idee, das Fach Kulturen des globalen Südens zu studieren?
Ja, hallo Ali, guten Morgen. Das hast du gleich ganz viele unterschiedliche Wörter hier, hier an mich rangeworfen, wo ich ganz viel direkt dazu sagen möchte. Aber ich habe in Bolivien gelebt eine Zeit lang. Also ich komme ursprünglich hier auch aus der Gegend von Stuttgart und habe aber in Bolivien eine Zeit lang gelebt und war davor auch schon immer mal wieder in Lateinamerika unterwegs. Also mein Bezug zum globalen Süden bezieht sich hauptsächlich auf Lateinamerika. Und da ist mir so nach und nach eben klar geworden, dass es so einen großen Unterschied gibt zwischen dem globalen Norden und dem globalen Süden, aber der eben hauptsächlich in unseren Köpfen sind und gerade in solchen Narrativen, wie du gerade gesagt hast, wie exotisch oder temperamentvoll, wie Reiseländer, wie unterentwickelt zum Beispiel. Und dass solche, diese Dichotomie hauptsächlich in unseren Köpfen besteht. Und das hat mich dann irgendwie interessiert, wie das dazu kam und wie es immer noch besteht und wie eben sich globale Menschen im Bezug, Menschen aus dem globalen Norden sich in Bezug auf den globalen Süden verhalten, äußern, denken und so weiter. Und das oft eben sehr koloniale Narrative sind. Und das ist mir hauptsächlich, als ich im globalen Süden gelebt habe, klar geworden. Und dann wollte ich da ein bisschen genauer was drüber erfahren und habe dann dieses Studium in Tübingen gefunden.
Ja, Johanna, du hast bereits an vielen Orten gelebt in deinem Leben, darunter in der Hauptstadt Stuttgart von Baden-Württemberg, bevor du nach Lateinamerika ging, nach Bolivien und von dort aus wieder zurück nach Deutschland gekehrt für das Studium, wie du sagst, Kulturen des globalen Süden in Tübingen. Von Norden nach Süden und wieder von Süden nach Norden. Was hattest du während dieser Zeit als schönsten Erlebnis in Erinnerung?
Oh, da gibt es ganz viele unterschiedliche Erlebnisse, die kann ich gar nicht so benennen. Aber ein sehr schönes Erlebnis war mal, da war ich tatsächlich nicht in Bolivien, sondern in Chile nach dem Abi. Da habe ich auf so einem Ponyhof gearbeitet. Das war ganz lustig, so im Andenvorland. Und da habe ich so ein bisschen in der Pampa gelebt. Und da musste ich immer so eine halbe Stunde in so ein kleines Städtchen laufen, um mir bestimmte Lebensmittel und so weiter zu holen. Und da habe ich am Anfang noch nicht so gut Spanisch gesprochen, weil das chilenische Spanisch ist auch ganz schön kompliziert und sehr schnell. Und gerade auf dem Land ist es noch mal schwieriger zu verstehen. Und das habe ich jedes Mal gemerkt, wenn ich dann wieder ins Städtchen gegangen bin. Und da hat dann eine Frau in der Apotheke mal zu mir gesagt, dass mein Spanisch schon sehr viel besser geworden ist. Und das fand ich irgendwie ganz süß, dass sie sich da irgendwie dran erinnert hat und da meine eigene Entwicklung so ein bisschen miterlebt hat, obwohl ich da gar nicht so oft war. Und das sind irgendwie so, ja, ganz oft so kleine Momente im Austausch mit lokalen Menschen, die mir da immer sehr das Herz erwärmt haben und an die ich mich sehr gern zurückerinnere.
Ist dieser Pampa, liegt der in Chile?
Genau, das ist außerhalb von Santiago. Also es gehört noch zu Santiago, aber es ist eben eine sehr, die läuft so aus, die Stadt. Und das war dann so Richtung Anden. Also es war schon so im Bergvorland.
Wie wirkt dieser Pampa auf dich?
Das war da sehr karg eigentlich immer. Also da war es auch sehr trocken. Ich war da in den europäischen Wintermonaten, die aber in Chile dann Sommer waren. Und es war sehr, sehr trocken da. Also wir hatten da dann auch zum Teil irgendwie kein Wasser und kein sauberes Wasser. Es hat gebrannt und wir mussten da die Pferde versorgen. Und es war zum Teil schon gar nicht so einfach. Aber das war auch gerade was, wo ich dann im Nachhinein so ein bisschen hinterfragt habe, weil man sich dann auch vor allem wieder in Erzählungen eben auf diese Kargheit beschränkt oder auf die und zum Teil ein paar dramatische Situationen, anstatt wieder auf die Gemeinsamkeiten irgendwie hinzuweisen. Und genau, dass man sich dann oft als Mensch des globalen Nordens im globalen Süden so ein bisschen als Held aufspielt und sagt, ich hab das geschafft, ich habe in dieser kargen Landschaft überlebt, obwohl das jetzt nicht wahnsinnig lebensbedrohlich oder sowas war, aber dass man irgendwie oft so ein Klischee bedienen will, dass die Menschen irgendwie von solchen Landschaften und von solchen Teilen des der Welt haben.
Du heißt ja auch Held, genau. Johanna Held.
Ja, ich darf mich als Heldin bezeichnen, genau.
Okay, hattest du auch Kulturschock erlebt?
Nee, eigentlich nicht. Also ich, Schock würde ich das gar nicht mal nennen. Klar gibt es irgendwie immer wieder Momente, wo man denkt, okay, das ist jetzt irgendwie anders, als ich das kenne oder anders, als ich sozialisiert wurde. Und vielleicht würden Menschen, mit denen ich irgendwie aufgewachsen bin, in bestimmten Situationen anders reagieren. Aber mich hat das jetzt irgendwie, glaube ich, nie so richtig geschockt. Also ich habe das immer mehr mit Spannung irgendwie aufgenommen und war da immer, habe das eher beobachtet und habe da für mich auch viele Sachen rausgezogen, dass nicht immer meine Reaktion oder meine Emotion auf bestimmte Sachen so die richtige ist zum Beispiel, sondern dass auch Menschen, die anders irgendwie sozialisiert wurden, in anderen Situationen einfach ganz anders reagieren. Und das fand ich eher spannend. Und das begleitet mich auch noch bis heute, auch gerade im Studium, was so Emotionen zum Beispiel angeht. Und dass es auch ganz viel mit dem Kontext zu tun hat. Aber einen Kulturschock, finde ich immer so ein bisschen hart, weil das eben wieder so diese Unterschiede so nochmal betont, dass es eben im globalen Norden so ist und im globalen Süden so. Und wenn das aufeinanderprallt, gibt es so einen Knall oder so einen Schock. Und das will ich dann manchmal auch ein bisschen vermeiden, so das in der Sprache so auszudrücken, weil es viel mehr Gemeinsamkeiten gibt, als man eigentlich oft auf dem Schirm hat.
Bist du Winnetou begegnet?
Nee, tatsächlich nicht. Nicht, dass ich wüsste, vielleicht unbemerkt. Also ich kenne
nur Winnetou aus den Büchern und Lateinamerika nur aus der Lektüre. Deshalb für mich Winnetou, und vielleicht hast du jemanden so von ähnlichem Aussehen gesehen und dachte, der könnte Winnetou sein.
Das könnte der sein. Habe ich tatsächlich nicht. Ich bin selber ein bisschen Winnetou-mäßig unterwegs gewesen, gerade da in Chile. Da bin ich auch viel mit den Pferden dann in die Pampa quasi geritten und konnte mich da ein bisschen austoben und war quasi mein eigener Winnetou.
Okay, aber dann bist du dann zurück nach Tübingen oder bist du dann nach Tübingen gegangen, um dort dieses Fach zu studieren, Kultur der globalen Süden. Warum dieses Fach?
Ich bin tatsächlich gar nicht, um zu studieren, zurückzukommen. Ich bin durch Corona letztes Jahr ein bisschen gezwungenermaßen zurückgekommen. Ich bin mit einem dieser Rückholflüge zurückgekommen. Eigentlich wäre ich auch länger in Lateinamerika noch geblieben. Ich war zu der Zeit gerade in Peru, in Cusco, und hatte auch eigentlich gar nicht so große Lust, zurückzukommen. Und habe das auch so ganz lang noch ein bisschen verzögert und vor mir hergeschoben, bis es dann irgendwie, ich habe im Tourismus dort gearbeitet, bis es dann irgendwie nicht mehr ging, weil der Tourismus eben auch dann komplett zugemacht wurde. Und dann bin ich nach Tübingen zurückgekommen, oder beziehungsweise bin ich erstmal zu meinen Eltern wiedergezogen, und dann hatte ich so ein bisschen so einen Leerlauf. Und dann hatte ich auch keinen Job mehr und wusste nicht so richtig, was ich machen sollte, was einerseits auch ganz viele Chancen bereit gehalten hat, weil ich irgendwie offen war für ganz viele verschiedene Sachen. Und dann habe ich aber eben so ein bisschen in mich reingehorcht und mir überlegt, was beschäftigt mich irgendwie gerade am meisten. Und dann ist mir das irgendwie gekommen mit diesem Unterschieden des globalen Norden und globalen Süden. Und dann habe ich das Studium in Tübingen gefunden, was irgendwie dann so perfekt draufgepasst hat. Und dann war das auch noch in Tübingen, was ich auch als sehr schöne Stadt so im Kopf hatte. Nicht zu weit weg auch von meiner Heimat. Und dann hat da irgendwie alles zusammengepasst und ich habe das auch überhaupt nicht bereut, bisher das angefangen zu haben.
Hattest du das Gefühl, du bist wieder in deiner Heimat?
Ja, tatsächlich war das ganz schön. Also ich habe da am Anfang ein bisschen mit gehadert, dass ich so ein bisschen unfreiwillig zurückgekommen bin. Aber dann habe ich das irgendwie auch versucht anzunehmen, weil ich auch gerade während der Corona-Situation wusste, ich verpasse jetzt gerade nichts. In Südamerika ist die Situation auch ziemlich schlecht. Und uns geht es irgendwie allen auf der ganzen Welt gerade so ziemlich ähnlich. Das hat das Ganze für mich ein bisschen leichter gemacht, das dann anzunehmen. Und dann war ich irgendwie auch ganz froh, dass mir so ein bisschen die Entscheidung abgenommen wurde, mal wieder nach Deutschland zu ziehen, weil ich während der Zeit, die ich dort war, schon auch manchmal gedacht habe, ach, es wäre irgendwie schön, mal übers Wochenende kurz nach Hause zu fahren oder so. Und das ging dann eben immer nicht. Und dann war das so kurz so ein paar Monate wie Weihnachten, weil auch ich habe drei Schwestern und die waren dann auch alle zu Hause. Und dann hatten wir mal wieder so ein bisschen Familienleben. Und genau, und dann habe ich aber bald gemerkt, okay, ich muss jetzt wieder mal was anpacken. Und dann war Tübingen so eine ganz gute Distanz. Also ich wohne jetzt so eine Stunde von meinem Elternhaus entfernt. Das ist gerade so, dass man irgendwie immer mal wieder vorbeischauen kann, aber auch jetzt eine gute Ausrede hat, um nicht irgendwie jeden Nachmittag zum Kaffee vorbeizukommen. Und das ist jetzt irgendwie ganz schön, mal wieder so ein bisschen näher zu sein. Aber ich schließe auch nicht aus, dass es mich mal wieder ein bisschen weiter wegzieht.
Ja, vermisst du dann Bolivien, wirst du dann eines Tages wieder zurückgehen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich werde auf jeden Fall mal wieder zurückgehen. Ob ich da für längere Zeit noch mal leben werde, das weiß ich nicht. Aber ich habe gerade in La Paz schon auch sehr viele gute Freundschaften geschlossen und erinnere mich da extrem gern zurück an die Zeit. Hatte da ganz viele nette Leute um mich rum. Und auch La Paz als Stadt ist total beeindruckend. Ich weiß nicht, ob du schon mal dort warst oder ob das dir was sagt. Das ist, also mein Vater hat mich mal besucht und dann ist er reingefahren und meinte, ja, ich bin Stuttgart, weil das so im Kessel auch liegt. Aber da habe ich da natürlich vehement widersprochen. Aber es ist schon so ein bisschen so, dass es eben in so einem Kessel liegt und vor allem abends sieht man halt die ganzen Lichter und es hat eben die Anden so im Hintergrund. Das ist total schön, weil du so die schneebedeckten Gipfel immer aus der Stadt siehst. Also du bist mitten in der Stadt und komplettes Chaos um dich rum, aber dann guckst du so ein bisschen nach oben und dann siehst du so die ruhigen Berge im Umland liegen und das ist total schön und das vermisse ich auch ziemlich, diesen Ausblick.
Ich war noch nie in Bolivien. Aber für dich, wann du von Bolivien nach Tübingen kam und ich vergleiche das mit mir von Stuttgart nach Tübingen, gibt es da Parallele von der Hauptstadt in Anführungszeichen Provinz, Nebenstadt zu kommen? Was ist das für dich gewesen?
Ja, also La Paz ist tatsächlich gar nicht die Hauptstadt, obwohl das die größte Stadt des Landes ist. Es ist der Regierungssitz, ist auch der höchste Regierungssitz der Welt, weil La Paz auf zwischen 3200 und 4200 Meter liegt. Also es ist so auch innerhalb der Stadt 1000 Meter Höhenunterschied, was auch total spannend ist. Und die Hauptstadt ist eigentlich Sucre. Aber genau, die Regierung und alles Mögliche, die Politik spielt sich in La Paz ab. Und ja, das war schon, also ich kann auch gar nicht so genau sagen, ob ich eher ein Stadtmensch oder ein Landmensch bin. Ich bin eigentlich auch eher in der Provinz aufgewachsen und fand es aber gerade deshalb schön, in so einer großen Stadt auch mal zu leben, weil ich das davor noch nie so wirklich gemacht habe. Also ich bin auch in Stuttgart aufgewachsen, aber man hat ja dann auch in jeder großen Stadt auch irgendwann so seinen kleinen Kiez, so mehr oder weniger, dass sich das alles gar nicht mehr so groß anfühlt. Und ich fand es sehr schön, mal so eine Großstadt mitzuerleben. Auch, also gerade La Paz ist auch extrem turbulent und sehr chaotisch, aber hat extrem viel Charme. Beziehungsweise, das sagen ganz viele Menschen unterschiedlich. Also manche hassen das, die fahren da durch und sagen, um Gottes Willen, nie wieder nach La Paz. Ich habe das tatsächlich selber auch so erlebt. Ich war schon mal, als ich eine Reise gemacht habe nach dem Abi, auch mal so für einen Tag in La Paz und fand es ganz furchtbar. Und dann bin ich Jahre später dann für ein Praktikum wieder nach La Paz geschickt worden quasi. Also ich wollte auf jeden Fall wieder nach Lateinamerika, habe gesagt, okay, je nachdem, wo ich dann irgendwie was finde. Und dann war es ausgerechnet La Paz und dann dachte ich so, oh nein, alles außer La Paz. Und dann habe ich gedacht, okay, ich geb La Paz noch eine zweite Chance. Und dann bin ich hin und dann, nach ein paar Tagen oder Wochen hat es mir dann extrem gut gefallen. Und ich glaube, das ist dann oft in vielen Städten so, dass man dann irgendwie so seine Nachbarschaft kennenlernt und Leute kennenlernt. Und dann fühlt sich so eine große Stadt auch gar nicht mehr so groß an. Zumindest habe ich das dann so erlebt. Und trotzdem finde ich jetzt es sehr schön, in Tübingen auch zu sein, weil hier es eben viel grüner ist. Also dadurch, dass La Paz eben so hoch liegt, gibt es da ganz wenig Grünflächen, ganz wenige Parks. Man ist zwar schnell, also in Anführungszeichen schnell, so in 2-3 Stunden kommt man dann so, kann man ein paar hunderte Meter runtergehen und dann ist man schon in so einem Dschungelvorland und da ist es dann wieder sehr fruchtbar und sehr, sehr grün und da wächst ganz viel und da kann man wieder ein bisschen tief Luft holen, weil in La Paz ist auch eine hohe Feinstaubbelastung, wieder eine Ähnlichkeit zu Stuttgart. Und genau, deshalb hat beides so ein bisschen was und in Tübingen hat man so ein bisschen was von beidem, finde ich. Also natürlich ist Tübingen alles andere als eine Großstadt, aber es gibt trotzdem viele kulturelle Angebote und hat eine schöne Altstadt und trotzdem ist man aber sehr schnell im Grünen und das, da macht es irgendwie so ein bisschen die Mischung für mich.
Wie ist dein Alltag in Tübingen?
Mein Alltag in Tübingen, ich wohne in einer 6er-WG, in einem WG-Haus, also wir sind insgesamt 11 Leute zu Hause. Das heißt, da ist immer einiges los, was auch gerade in der Pandemie ein echter Segen war, weil man eben da nie einsam war. Und wir haben auch so einen Garten und ich stehe auf morgens, je nachdem, was ich für Seminare habe und mache dann erstmal eine Runde Yoga meistens mit meiner Mitbewohnerin. Dann gibt's was zum Frühstücken und dann muss ich meistens irgendwas für die Uni machen, irgendwelche Texte lesen, gehe dann manchmal in die Bib oder habe Seminare, die jetzt so zum Teil online und zum Teil aber auch in Präsenz sind. Und genau, dann habe ich meistens noch irgendwas anderes vor. Ich spiele Saxophon, habe Saxophonunterricht oder gehe in Chor. Ich singe sehr gern, mache auch ein bisschen Capoeira oder habe ich letztes Semester gemacht als Unisport oder fahre Fahrrad oder treffe mich mit jemandem zum Kaffee. Ich arbeite im Nuna. Ich weiß gar nicht, ob du das kennst. Das ist so ein lateinamerikanischer Concept Store, heißt es, in der Innenstadt und da kann ich so ein bisschen mein Fernweh besänftigen, weil da eben hauptsächlich oder eigentlich nur Menschen aus Lateinamerika arbeiten und da gibt es dann eben so typische Gerichte wie Ceviche oder Tacos oder Quinoa Bowls und Yuca Frita und da riecht's auch schon nach Lateinamerika, wenn man da reinkommt. Es fühlt sich alles wie so eine kleine Reise an und man hört viel spanische Musik und genau, da arbeite ich so 2-3 Mal die Woche und da kann ich ein bisschen Spanisch weiterhin sprechen, um das nicht zu verlernen und einfach dieses lateinamerikanische Lebensgefühl so ein bisschen weiter ausleben, obwohl ich in Tübingen bin. Das ist sehr, sehr schön.
Gehst du auch in die Mensa essen?
Tatsächlich war ich noch nie in der Mensa essen. Nee, ich weiß gar nicht, warum sich das noch nie ergeben hat. Es gibt ja irgendwie ganz viele Mensen. Ich habe so ein bisschen Trauma von meinem Bachelor, weil da die Mensa extrem schlechtes Essen hatte und ich eigentlich gar nicht anspruchsvoll bin, was Essen angeht. Also Hauptsache genug. Aber habe ich tatsächlich noch nie gemacht. Ich fahre entweder nach Hause oder nehme irgendwas mit oder gehe tatsächlich da zu meiner Arbeit und kann mir da irgendwie was mitnehmen. Ja. Aber ich will es auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich wollte auch schon so einen kleinen Mensa-Rundgang mal machen, irgendwie in einer Woche alle Mensen ausprobieren und vielleicht schaffe ich das mal noch, solange sie noch offen haben.
Sind die Leute in Tübingen umweltbewusst?
Ja, würde ich schon sagen. Also Tübingen ist ja auch eine Stadt mit grünem Oberbürgermeister, der sich da, glaube ich, schon auch viel dafür einsetzt. Es ist ja auch eine Fahrradstadt, also es fahren ja schon extrem viele Leute Fahrrad. Und ich habe schon das Gefühl, dass man hier so ein bisschen in einer grünen Blase drin lebt. Also ich bin jetzt auch erst seit einem knappen Jahr hier. Aber ich habe schon das Gefühl, dass hier da viel Wert drauf gelegt wird. Aber kann man natürlich auch immer nicht so allgemein sagen. Die Stadtbahn wurde ja jetzt auch, der wurde nicht zugestimmt, was ein bisschen traurig, oder was ich auch ein bisschen traurig fand. Aber ich glaube auf jeden Fall auf einem guten Weg und kann sich, glaube ich, auch innerhalb von Baden-Württemberg oder innerhalb von Deutschland schon als grüne Stadt insgesamt bezeichnen, ja.
Bist du auch schon so zur Demonstration gegangen für Friday for Future?
Ja, war ich auch schon dabei. Wir haben auch tatsächlich, auch als WG, haben wir so ein riesiges Plakat auch schon gemalt und das an unser Hausgang mussten wir dann leider wegen unseres Vermieters wieder abhängen. Der hat da irgendwie was dagegen gehabt. Aber ich finde das eigentlich immer ein ganz schönes Event. Also man trifft ja da auch viele Leute und hier wird das ja auch immer gut organisiert mit Musik und Demozug und allen möglichen Angeboten und tollen Reden. Und ich finde es immer richtig schön, wenn sich Leute so dafür einsetzen und dafür engagieren und so richtig mit Herzblut und auch sehr emotional zum Teil ja, da ihre Reden halten. Und da bin ich, ja, versuche ich so oft, wie es geht, auch dabei zu sein und diese Energie auch mitzuspüren und dass es irgendwie tatsächlich was bringt und dass man so im Kollektiv wirklich was verändern kann. Das finde ich immer eine sehr schöne Stimmung und Energie, die da verbreitet wird, ja.
Ja, also wir streiten noch ein bisschen über diese Stimmung, über diese Energie. Mhm. Energie, wie wirkt das auf dich aus?
Also das ist irgendwie schön, dann sich so mit Menschen zu versammeln, die gleiche Ziele haben oder die sich mit den gleichen Weltproblemen so ein bisschen beschäftigen oder die gleichen Sorgen auch so ein bisschen haben und sich da dann auszutauschen. Und man ist ja oft im Alltag so, redet man mal mit ein, zwei Personen drüber oder immer mal wieder, aber so gerade bei solchen Veranstaltungen ist es irgendwie so wie ein bisschen bei einem Festival, wo man irgendwie alle die gleiche Band unterstützt oder anfeuert oder dazu feiert, ist ja auch so ein Zusammengehörigkeitsgefühl und so eine, einfach so eine mitreißende Emotion. Und das ist gerade bei solchen Demos, finde ich, kann man das auch so ein bisschen vergleichen, dass irgendwie alle für die gleiche Sache irgendwie brennen und Bock haben, was zu verändern. Und dann spürt man irgendwie so, dass tatsächlich was möglich ist. Gerade vor der Bundestagswahl fand ich das irgendwie auch so schön, weil man da ja oft auch so ein bisschen deprimiert dann ist und denkt dann irgendwie, okay, es wird sich eh nicht was ändern, weil irgendwie ja, der Großteil von Deutschland oder gerade eben vielleicht auch ältere Generationen das nicht so auf dem Schirm haben oder immer noch eben, ja, Parteien wählen, die das den Klimaschutz nicht so groß schreiben. Und dann bei solchen Veranstaltungen denke ich mal, okay, es sind doch ein paar Menschen, die da irgendwie Bock drauf haben und die auch wirklich die Kraft dazu haben, was zu verändern. Und das finde ich dann immer sehr schön zu spüren. Und das gibt einem dann wieder neuen Mut, auch weiter selber für die Sache zu kämpfen.
In Lateinamerika setzen im Moment die Sprachen der Kolonisatoren wie Portugiesisch, Spanisch immer mehr durch. Während die indigenen Sprachen drohen dagegen zu untergehen. Mit Ausnahme von Bolivien, wo die indigene Sprache oder die indigenen Sprachen als Sprache innerhalb der interkulturellen Staat akzeptiert sind. Dabei ist Sprachvielfalt jedoch wichtig für die Identitäten der Gemeinschaften. Deshalb ist meine Frage, warum macht dann Bolivien eine Ausnahme in den lateinamerikanischen Ländern, was Sprache der Indigenen betrifft?
Also warum genau, was die Beweggründe jetzt der Politik sind, kann ich, glaube ich, gar nicht so viel sagen. Aber Evo Morales war ja der erste indigene Präsident, der in Bolivien gewählt wurde. Und er hat sich eben schon sehr für die Rechte der indigenen Menschen eingesetzt. Also indigene Menschen sind ja in ganz Lateinamerika eigentlich immer noch extrem oder sehr unterdrückt, leben oft so in Parallelgesellschaften, werden so ein bisschen belächelt und einfach sind rassistisch diskriminiert, auch eben wegen ihrer Sprache, weil eben die Amtssprachen eben meistens Portugiesisch oder Spanisch sind. Und Bolivien hat dann quasi den Staat als plurinationalen Staat umgenannt und eben auch die Amtssprache als Spanisch abgeschafft. Also hat dann abgeschafft, dass es überhaupt eine offizielle Landessprache gibt. Und das fand ich irgendwie auch so ein ganz, ein richtig schönes Signal. Und Kinder und Jugendliche lernen auch jetzt in den Schulen die indigenen Sprachen wieder. Also die lernen das tatsächlich wie als neue Sprache, weil viele eben das auch von zu Hause gar nicht mehr mitbekommen, diese indigenen Sprachen, weil eben viele indigene Menschen auch eben nicht wollen, dass ihre Kinder da irgendwie rassistisch diskriminiert werden, nur weil sie diese Sprache sprechen. Denen ist es quasi bewusst, dass es in dem Land nicht hoch angesehen ist. Und da wird eben so ein bisschen dagegen gewirkt. Und ich habe auch im Instituto Boliviano de Metrología heißt es, also es ist so ein Metrologieinstitut gearbeitet, und es war eben auch ein staatliches Institut, und da mussten meine Kollegen und Kolleginnen auch tatsächlich eine indigene Sprache lernen. Also alle, die in so offiziellen Posten gearbeitet haben, waren eben angehalten, eine indigene Sprache zu lernen, oder mussten die auch lernen. Also es war dann wieder natürlich eine gute Idee. Andererseits hat es dann wieder auch so ein bisschen auf Widerstand, ist auf Widerstand gestoßen, weil die es eben außerhalb ihrer Arbeitszeit machen mussten und dafür nicht irgendwie extra bezahlt wurden oder so. Und genau, dann hatten da natürlich irgendwie viele keine Lust drauf, waren aber dazu gezwungen, weil sie sonst ihren Job verloren hätten. Und der Präsident selber spricht auch gar keine indigene Sprache, obwohl er einen, eben ein Indigener ist. Und das war dann natürlich auch, hat dann so ein bisschen an seiner Glaubhaftigkeit so manchmal, ja, gerüttelt, weil er selber keine Sprache spricht, aber es von allen anderen erwartet. Aber trotzdem insgesamt, ja, finde ich das ein sehr schönes Signal auf jeden Fall, ein sehr schönes Zeichen, dass diese indigenen Sprachen in Bolivien eben, ja, schon wieder ein bisschen im Kommen sind oder eben dem Aussterben entgegengearbeitet wird. Also das kann man vielleicht besser so bezeichnen. Und ich habe auch viele kennengelernt, die das irgendwie cool fanden, dass ihre Oma eine Cholita ist, heißt das, also quasi eine indigene Frau, die dann auch noch diese traditionellen Röcke übereinander tragen, so ganz zwei ganz lange schwarze Zöpfe haben und oft eben so, ja, so Tücher auf dem Rücken, wo sie ihre Waren transportieren. Das sieht man eben hauptsächlich in Bolivien und auch in Peru im Andenhochland noch sehr, sehr viel. Also dass Indigene wirklich ihre Kultur und ihre Kleidung und ihre Sprache noch ausleben, ja.
Wie du sagst, dass eine schöne Sache, ein politisches Signal zu geben als Zeichen für die Bekämpfung der Sprachen. Aber was hast du im Gefühl, als du dort warst, dass solche Bemühungen Früchte tragen? Oder war das nur so eine kleine heißen Tropfen
auf den Stein? Ja. Ja, das ist ganz schwierig, weil ich eben natürlich auch mich jetzt nicht so quer durch die Gesellschaft bewegt habe, sondern weil ich natürlich auch ja, immer nur mit bestimmten Menschen in Kontakt war, die natürlich die Sachen ganz unterschiedlich zum Teil gesehen haben. Aber ich habe da ganz unterschiedliche Reaktionen mitbekommen. Gerade bei dieser Arbeit im Metrologieinstitut zum Beispiel fanden die Menschen das eher nervig und haben dann eher gesagt, hat sich dann quasi diese Abneigung gegen indigene Sprachen und gegen insgesamt indigene Menschen noch so ein bisschen verstärkt, was ich total alarmierend dann fand, weil ich dachte, hey, das ist doch eigentlich gerade eine coole Sache. Aber es ist halt nicht so ganz richtig bis zum Ende durchdacht, weil die Menschen dann halt nochmal extra mehr Arbeit haben und unter Druck gesetzt werden. Und dann dachte ich mir, okay, das mit den Schulen ist vielleicht die beste Lösung, dass man Kinder ja, wieder an diese Sprachen ranführt und nicht irgendwie Erwachsene wieder gezwungenermaßen dazu bringt, weil Erwachsene ja auch, wenn ihre Kinder das lernen, vielleicht da auch so ein bisschen was mitlernen und das dann vielleicht ein bisschen mehr auf positive Rückmeldung stößt. Aber andererseits in anderen Teilen habe ich das wieder miterlebt, dass es sehr gut angenommen wird und dass Menschen sich auch bewusst sind, dass diese Sprachen eben aussterben. Und gerade in Bolivien sind die Menschen auch sehr, sehr stolz, oder ich glaube auch in den meisten lateinamerikanischen Ländern, sehr stolz auf ihre Kultur und auf ihre Vorfahren und eben auf diese, ja, auf ganz, ganz viele Traditionen. Und finden es auch schön, wenn das dann irgendwie sich in der Politik wieder äußert, wenn das angenommen wird, wenn nicht irgendwie die weiße Elite das Sagen nur hat und irgendwie ihre Interessen durchsetzt, die hauptsächlich oft auch so eurozentrischer Herkunft oder Motivation sind. Und das habe ich da ganz unterschiedlich wahrgenommen, wie das da angenommen wird. Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall mehr als ein Tropfen auf dem heißen Stein.
Ja, also die Geschichte von Lateinamerika scheint mir spezifisch zu sein in dieser Hinsicht. Aber wie ist das mit diesen Leuten, die da zwischen den Stühlen sitzen, also wie die Mestizos oder die Halbhalbe, wo finden sie ihre Positionen in der Gesellschaft?
Ja, das ist auch eine spannende Frage und es ist auch ganz unterschiedlich, mit wem die sich da dann irgendwie mehr identifizieren oder auch ihre eigene, ihre eigene Identität irgendwie zelebrieren. Also der Großteil der Bevölkerung ist Mestizo, also quasi eine Mischung aus indigener Herkunft und europäischer Herkunft. Und viele sind da sehr stolz drauf, aber andere schämen sich da auch so ein bisschen dafür, eben weil sie dann, weil indigene Menschen oft nicht richtig respektiert werden oder eben rassistisch diskriminiert werden und als rückständig in Anführungszeichen gelten. Und das sind eben auch wieder so Narrative, die vom Kolonialismus herkommen. Und da wird eben, also diese Narrative bestehen eben auch in diesen Ländern und die, ja, das, was eben von Europa so ein bisschen, ja, so eingetrichtert wurde und das dann oft ganz, ja, das fand ich auch immer so ganz schlimm zu sehen, dass die Menschen das dort eben auch so internalisiert haben, dass es da verschiedene Wertigkeiten anscheinend gibt, was ja überhaupt nicht so stimmt, sondern was ja irgendwie erfundene Konzepte sind. Und genau, gerade bei Mestizos ist das, glaube ich, dann oft ja so ein bisschen so eine Zwickmühle, dass man natürlich sich gerne zu seinen Wurzeln irgendwie bekennt, andererseits aber auch nicht jetzt unterdrückt werden will oder irgendwie unterschätzt werden möchte oder so. Und es ist, glaube ich, ja, eine ganz schwierige Sache, sich da selber seine Position zu finden. Und das ja, ist, glaube ich, aber auch in ganz vielen unterschiedlichen anderen Ländern so, dass man dass man eine Identität hat, die irgendwie von außen nicht so richtig anerkannt wird oder wo die Menschen sich nichts groß drunter vorstellen und man dann irgendwie das Gefühl hat, man muss sich irgendwie entweder mehr als weiß oder mehr als indigen identifizieren, aber es gibt ja keine so eine ganz klare Identifikation, also man hat ja immer mehrere Teile seiner selbst.
Die Digitalisierung und Globalisierung hatten maßgeblich heute an die Veränderung der Wissenschaft beigetragen. Entsteht dadurch die Frage nach einer guten Wissenschaft, die Wissenproduktion hervorbringt. Aber ist wieder die Frage darum, ja, was ist denn eine gute Wissenschaft, die Wissen produziert? Scheint mir eine sehr komplexe Angelegenheit zu sein. Das, was du aber dich ständig damit beschäftigst in deinem Studiengang. Mhm. Und aber auch sehr interessant, muss ich dazu sagen. Und das Wissen vor allem, das Wissen, die das immer, bis jetzt immer von Zentrum der Welt produziert wird, sprich Europa vor allem, und es wird tradiert in den anderen Ländern. Und ich frage, ob das heute noch entsprechend der Realität entsprechend, ob diese Wissenschaft dieser Art noch relevant für das Zusammenleben ist. Du weißt es mehr über Wissensproduktion. Kannst du ein bisschen darüber was sagen?
Mhm. Ja, das ist tatsächlich was ich jetzt erst so seit ein paar oder seit Anfang des Studiums so ein bisschen hinterfrag, also eben diese hegemoniale Machtposition der europäischen Wissenschaft, also dass quasi Europa das Zentrum der Modernisierung und der Technologisierung und Digitalisierung, wie du gerade sagst, ist und dass alle anderen Länder da so ein bisschen hinterherhängen in Anführungszeichen und sich da quasi an diesem Maßstab immer richten müssen. Also ich bin natürlich großer Fan und bin auch überzeugt von der Wissenschaft in ganz vielen verschiedenen Bereichen, gerade auch in Naturwissenschaften und so weiter. Aber gerade in Sozialwissenschaften oder auch in Literaturwissenschaften ist es ja auch so, dass die europäischen Standards so als Messlatte für ganz viele unterschiedliche Sachen gelten. Und gerade auch in der Literatur, also mein Studiengang heißt Cultures of the Global South, hat aber einen großen Literaturschwerpunkt. Und da ist mir eben auch mal klar geworden, dass wir hauptsächlich auch in Philosophie und so weiter, natürlich hauptsächlich oder eigentlich ausschließlich Philosophen, Philosophinnen aus Europa immer behandeln oder eventuell noch aus den USA, aber aus afrikanischen Ländern, aus lateinamerikanischen Ländern haben wir das immer gar nicht so auf dem Schirm und es ist irgendwie so ganz selbstverständlich, dass es alles immer aus Europa kommt und da so ein bisschen das zu hinterfragen, finde ich irgendwie ganz spannend und finde ich auch ganz wichtig, dass man dann auch mal Literatur aus anderen Ländern liest und genau, das so ein bisschen dahinter, hinterfragt, warum das immer alles aus Europa kommen muss. Und gerade auch jetzt nochmal, um auf die Klimafrage oder auf Nachhaltigkeit zurückzukommen, ist es ja auch gerade in Lateinamerika, in ganz vielen indigenen Gemeinden so, dass die Menschen viel mehr im Einklang mit der Natur zum Beispiel leben als hier in Europa, weil hier eine extreme Rohstoffausschöpfung und kapitalistische Landwirtschaft betrieben wird, die natürlich extrem schlecht fürs Klima ist und in indigenen Landwirtschaften da viel mehr darauf geachtet wird, nachhaltig zu wirtschaften und im Einklang eben mit der Natur. Und wo jetzt in Europa so langsam mal wieder mal da drauf kommt, dass es vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee ist. Und Genau, das finde ich dann immer ganz, ganz spannend, das mal so ein bisschen umzudrehen. Was können wir eigentlich von indigenen Menschen und von indigenen Gemeinden lernen? Wie können wir das auch auf unsere Wirtschaft und auf unsere Denkweise und auf unseren Umgang, ja, miteinander und mit der Natur irgendwie, was können wir davon lernen? Und ein bisschen davon abzukommen, dass wir alles besser wissen oder eben der globale Norden alles am besten weiß und der globale Süden da was von uns lernen kann. Und da das so ein bisschen umzudrehen, das finde ich immer ganz wichtig und ganz spannend.
Ja, ich glaube, das wäre das Thema für unsere nächsten Produktion in der Sendung. Ich finde es sehr höchst interessant, über diese Dinge zu reden. Aber wie sieht das aus, erstens für die Zukunft dieses Fach und auch für dich?
Ja, das ist eine gute Frage. Das ist natürlich immer bei solchen Studiengängen die Frage, was kann man denn dann damit machen? Und zum Glück bin ich da relativ entspannt, weil ich irgendwie glaube, dass es ein sehr aktuelles Thema ist, das auch immer mehr auch so in den Fokus rückt. Natürlich ist es vielleicht auch aus meiner Sichtweise, weil ich eben viel mit Leuten zu tun habe, die da daran auch interessiert sind. Aber genau, es gibt ganz viele unterschiedliche Bereiche, wo man dann, glaube ich, arbeiten kann. Also was mich eben auch sehr interessiert, ist die Bildungsarbeit und da eben schon auch früh mit jungen Leuten zu arbeiten, um eben gerade diese Wissensproduktion oder diese eurozentrische Geschichtserzählung so ein bisschen zu hinterfragen, ein bisschen die Perspektive zu wechseln, das Narrativ zu ändern, sich irgendwie Literaturen aus anderen Ländern anzuschauen und da so ein bisschen in die Bildungsarbeit zu gehen und da so ein paar Anstöße zu geben. Aber natürlich kann man irgendwie auch vielleicht in Museen arbeiten, um da die Kolonialismusgeschichte so ein bisschen aufzuarbeiten, wie jetzt gerade im Lindenmuseum in Stuttgart. Genau, also da es gibt so verschiedene Sachen. Insgesamt das Thema Rassismus ist natürlich hochaktuell schon immer und jetzt irgendwie auch. Oder auch gerade solche Freiwilligendienste so ein bisschen kritisch zu sehen und die Beweggründe von Menschen zu hinterfragen, die als junge Menschen ins Ausland gehen und wie ich auch damals in Chile sich so ein bisschen als Helden und Heldinnen aufspielen und so ein bisschen ihre eigene Position zu hinterfragen. Also so ganz konkret kann ich dir jetzt gerade keinen Beruf sagen, aber das sind so alles Sachen, wo ich glaube, da findet sich irgendwas.